Hallo und herzlich willkommen wieder bei In Principio. Wir hoffen, ihr hattet schöne Weihnachtstage und jetzt geht unser Blick voran hin zum 1. Januar. Mein Name ist Till Magnus Steiner, ich bin Alttestamentler.
Herzlich willkommen auch von mir, ich bin Christel Köhler und Neutestamentlerin. Am 1. Januar feiern wir immer das Hochfest der Gottesmutter Maria. Und passend zum Jahresstart handeln die drei Texte in einer großen Linie eigentlich von der unendlichen Zusage Gottes zu uns Menschen. Ein wunderschöner Jahresstart. Es geht ganz grundsätzlich um das, was Gott uns zuspricht. Es geht aber auch ganz konkret um die Verbindung zwischen Gott und uns Menschen. Es geht um Treue, es geht um Zugehörigkeit und es geht um Gottes bleibende Zuwendung, die wir vielleicht auch einfach in das Wort Rettung packen können.
Und es ist doch wirklich ein Geschenk, dass wir mit so einem wunderbaren alttestamentlichen Text anfangen, wie dem allbekannten, allbeliebten aaronidischen Segen. Die erste Lesung stammt aus dem Buch Numeri und ist im Endeffekt ein Befehl Gottes zu Mose, dass Mose Aaron, das ist diese Kette der Befehle, erklären soll, wie er das Volk Israel segnen soll. Der priesterliche Segen. Was beinhaltet er? Wie soll er gesprochen werden? Ist kein freier Segen, sondern er wird klar definiert, was Aaron sagen soll, um das Volk Israel zu segnen.
Wir springen mal an das Ende des Textes und dort heißt es in Vers 27: So sollen sie, gemeint sind hier Aaron, seine Söhne, so sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen und ich werde sie segnen. Es ist also völlig klar, der Segnende bleibt am Ende Gott. Es geht um seine Zusage für sein Volk, aber es gibt eben Mose beziehungsweise vor allen Dingen dann Aaron und seine Söhne, die diesem Segen Ausdruck verleihen durch das auf das Volk legen des Namens. Und damit ist nichts anderes gesagt als ja, ihr seid das Volk des Herrn, der Herr ist euer Gott. Das bedeutet dieses Namen auf das Volk legen.
Damit haben wir in Vers 27 eine wunderbare Definition, was Segen eben ist. Es ist eine Beziehung, aber noch konkreter, dieses Namen auf Israel legen bedeutet auch, Gott sagt, ihr seid mein Eigentum, ihr gehört zu mir. Und daraus resultiert eben diese Beziehung, die wir ganz oft haben, dieser Bundesformel. Ich bin euer Gott und ihr seid mein Volk. Das passiert im Segen. Und das wird eben auch im Segen selbst wunderbar ins Wort gebracht.
Gott spricht seine Zusage und diese Zusage ist eine punktuelle und eine dauerhafte. Und das wird schön sichtbar in der Art und Weise, wie dieser Segen formuliert ist. Aaron und seine Söhne und ja am Ende auch alle folgenden Generationen sollen deutlich machen beim Segnen, dass Gottes Angesicht über dem Volk leuchtet. Das ist eine dauerhafte Zusage. Und dem Volk gnädig ist. Das ist quasi die Stabilitas, so könnte man vielleicht sagen. Das ist das, was immer über dem Volk ist. Und dann auch immer wieder punktuell, der Herr wende dein Angesicht dir zu. Das ist ja eine aktive Aussage, die immer wieder passiert. Und er schenke dir Frieden. Auch das ist in der Geschichte Israels und in der Geschichte der Welt, wie wir wissen, bis heute ein Akt, der immer wieder erneuert werden muss, um den man immer wieder neu bittet, dass er einem geschenkt wird, dass Gott sein Angesicht zuwendet in jedem Moment und Frieden schenkt. Und damit haben wir diese beiden Dinge, Dauerhaftes und Punktuelles, miteinander verbunden.
Damit haben wir auch einen ganz wichtigen Aspekt des alttestamentlichen Gottesbildes drin. Das Angesicht, das über dir leuchtet und das Angesicht, das sich dir zuwendet, ist nichts anderes als die Zusage, die wir immer wieder finden im Alten Testament. Gott ist mit dir. Gott sei mit dir. Das haben wir auch wunderbar im Advent gesagt. Immanuel. Das haben wir bei allen großen Gestalten, bei Abraham, bei David. Gott ist mit dir. Und hier wird das als Segensspruch formuliert, als Zusage gesagt, dass die Priester immer wieder das Volk Israel erinnern sollen, der Gott will mit dir sein. Er will über dir leuchten und deinen Weg erleuchten. Er ist bei dir.
Segen meint also nichts anderes als Gott ist treu dir gegenüber und diese Treue findet einen Ausdruck in einer Form, den Namen auf jemanden legen, aber auch in Worten, die konkret zugesprochen werden. Und wenn wir jetzt in den nächsten Text weitergehen, in die zweite Lesung aus dem Galaterbrief, dann werden wir auch dort feststellen, dass es um eine Beziehungszusage geht, um eine Form auch einer neuen Beziehung, die aber auch eine treue und belastbare Beziehung sein soll.
Und alles das, was du jetzt einführend gesagt hast, findet man wunderbar direkt im Vers 6. Wir sind also im Galaterbrief im 4. Kapitel und ich lese mal den Vers 6 vor. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, den Geist, der ruft, Abba, Vater. Und da haben wir genau diese Beziehungsebene so schön ausgedrückt. Wir alle sind Kinder Gottes, auch ein schönes alttestamentliches Bonmot sozusagen. Wir sind Söhne und wir werden hineingenommen eben durch diesen Geist in den Ruf, dass wir eben wirklich zu Gott als Vater rufen können. Das ist doch dieser Ausdruck der Beziehung, eine Zusage. Wir sind nicht nur seine Geschöpfe, wir sind seine Kinder und wir rufen zu Gott Vater durch Jesus Christus.
Von dieser zentralen Aussage, die auch im Lesungstext fast zentral steht, wenn man die Länge des Textes sich anguckt, kann man jetzt einmal nach vorne und einmal nach hinten springen. Nach vorne zu springen bedeutet tatsächlich rauszufinden, wie kommen wir denn in diese Sohnschaft herein? Du hast zwar natürlich gesagt, wir sind schöpfungstheologisch alle Kinder Gottes, aber der Galaterbrief möchte natürlich nochmal deutlich machen, woher diese besondere Beziehung, die durch den Glauben an Jesus Christus entsteht, wie die zustande kommt. Und da sagt der Galaterbrief, Paulus als Autor, die Zeit war erfüllt, also es ist jetzt die Heilszeit und in dieser Zeit sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. Das heißt, Gott sendet seinen Sohn, aber dieser Sohn ist nicht nur göttlichen Ursprungs, sondern er ist auch menschlichen Ursprungs, zumindest den Gesetzmäßigkeiten des Menschlichen auch mit unterstellt. Das ist damit gemeint, wenn es hier von dem Gesetz unterstellt heißt. Das bedeutet, er ist erstmal in den Zusammenhängen dieser Welt auch mit drin. In dem, was wir Hass nennen, in dem, was wir Leiblichkeit nennen, in dem, was wir Angst und Sorge nennen, aber natürlich auch Freude nennen. Also all das ist das, was dem Gesetz unterstellt meint. Es meint die irdische, leibliche Welt.
Paulus erinnert uns im Galaterbrief eben klar daran, dass durch diesen Jesus Christus, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, etwas Großartiges passiert ist, das uns in eine freie Beziehung zu Gott geführt hat, in diese Sohnschaft. Es heißt eben, dass Jesus in diese Welt kam, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen und damit wir die Sohnschaft erlangen. Diese Gesetzmäßigkeiten, die du gerade schon beschrieben hast, das, was sozusagen auch ein bisschen in dem Sprachgebrauch von Paulus uns versklavt, davon sind wir freigekauft. Das heißt, wir sind überführt in eine Mündigkeit, dass wir uns selbst verantworten können, dass wir als Kinder Gottes uns vor Gott auch wirklich verantworten müssen.
Natürlich bleiben wir deswegen trotzdem irdische Menschen. Also wir leben ja weiter auf dieser Erde. Wir sind natürlich auch weiter in dem drin, was uns hier mit unserer Leiblichkeit beschäftigt und dass es mal zwackt und dass wir mal auch vielleicht ganz irdische Emotionen in uns spüren. Aber was der Text uns deutlich machen will, ist, wir haben eine andere Wirklichkeit. Wir sind nicht eigentlich mehr eingeschlossen in dieser Wirklichkeit des Irdischen. Wir leben in ihr, aber wir wissen, dass wir aufgrund unserer Gottesbeziehung eine ganz andere Veranlagung in uns haben, nämlich eine Veranlagung, eigentlich himmlische Menschen zu sein. Vom Himmlischen spricht der Text gar nicht so viel, aber das ist, was damit gemeint ist. Freigekauft aus dem Gesetz bedeutet, in eine neue Wirklichkeit eigentlich überführt worden zu sein. Eine Mündigkeit, eine Sohnschaft, eine Kindschaft und damit auf der Erde lebend und doch aber eigentlich eintauchend in eine göttliche Logik. Wir sollen selber ein bisschen zu himmlisch agierenden Menschen werden.
Das ist super in diesem Vers 7 ausgedrückt, wo eben der Kontrast aufgemacht wird von ihr seid nicht mehr Sklaven, sondern ihr seid eben Söhne, ihr seid Kinder Gottes, ihr seid frei zum Handeln. Daraus entwächst aber eben auch die positive Verantwortung, bist du aber Sohn, dann auch Erbe, Erbe durch Gott. Und in dem Begriff des Erbes schwingt so viel mit. Wir sind auch Erben der großen Verheißungen des Alten Testaments, aber wir sind eben auch jetzt schon Erbe des zukünftigen Himmelreiches. Und was du gerade gesagt hast, wir müssen uns dann auch ausrichten an diesem Erbe schon, hinleben, damit wir würdig diesem Erbe sind, in dieser Welt auch schon mit himmlischer Perspektive als Sohn und Tochter Gottes zu leben.
Was uns Paulus damit sagen will, ist, die Zeit ist erfüllt. Es gibt diese Heilszeit, die mitten unter uns stattfindet. Und die Wirklichkeit wird durch die Sendung des Sohns, durch die Geburt des Sohnes Gottes. Und in der Geburt des Sohnes, in der Sendung durch Gott in die Welt, wird die Zusage, die Gott von Anfang an uns gegeben hat, Kinder Gottes zu sein, erneuert durch dieses Freikaufen. Und die Zusage, die wir immer schon in uns tragen, wird uns aufgegeben, dass wir sie auch positiv bejahen und dieses Erbe, das wir damit geschenkt bekommen, himmlische Menschen zu sein, auch aktiv annehmen. Das heißt, es ist im Prinzip so, die Scharnierstelle, dass Gottes Zusage zu uns nochmal erneuert wird, greifbar wird in Jesus Christus und seiner Sendung in die Welt. Und dass wir gleichzeitig aber auch, wenn wir diese Zusage Gottes aktiv annehmen, uns zu Christus bekennen, selber eben auch Teil dieser Zusage werden, sie nicht nur zurückgeben zu Gott, sondern eigentlich ja auch in die Welt weitergeben, so wie die Söhne Aarons einfach weiter segnen sollen über alle Generationen hinweg, diese Beziehungsaussage zu Gott weitergeben. Das meint der Segen und das meint eigentlich auch Erbe sein, denn wir sollen ja alle von diesem Himmelreich künden.
Und ein wunderbares Beispiel für dieses Weitergeben sind eben in der Weihnachtsgeschichte bei Lukas auch die Hirten. Damit sind wir beim Evangelium angekommen. Leider hören wir ja am 1. Januar nur so ein Stückchen dieser lukanischen Weihnachtsgeschichte sozusagen mittendrin. Hinter uns liegt gerade der große Engelschor, der die eigentliche Zusage verkündet. Und wir steigen mitten ein und sehen, wie die Hirten jetzt zu Maria und Josef eilen. Und dann ist etwas Spannendes direkt beim Einstieg. Wir sind also mittendrin in der Szene schon und da wird nur festgestellt, ja, die fanden das Zeichen, was ihnen angekündigt wurde und dann kommt keine große Huldigung, wie wir sie bei Matthäus zum Beispiel haben mit den drei Königen, sondern dann stellt der Text aus dem Evangelium fest, als sie es, also das Kind, sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Sie tragen die Zusage direkt weiter.
Denn dieses Wort ist das Wort eigentlich der Engel. Du hast es schon gesagt. Der Engelschor ist das, was direkt vor dieser Episode hier am 1. Januar in Lukas 2, 16 bis 21 spielt. Und was sagt der Engelschor? Der Engelschor sagt, ich verkünde euch eine große Freude. Denn euch ist der Christus geboren, der Retter, der Herr. Und ihr findet den ganz unspektakulär in einer Krippe. Christus, der Retter, der Herr, der ist euch geboren, euch ihr Hirten da auf dem Feld und damit aber natürlich auch allen Menschen. Und das ist das Wort, diese Zusage, dass da der Retter da ist, ganz unspektakulär. Das genau ist das Wort, was die Hirten weiter erzählen, was sie aber auch erstmal beglaubigt finden müssen in diesem Kind in der Krippe. Dadurch wird die Zusage ja wirklich sichtbar.
Und diese Zusage ist wirklich ja weltverändernd. Was die Engel da verkünden ist, der Retter ist geboren. Das kann man auf zweifache Weise deuten. Einerseits dieser Begriff Soter auf Griechisch bedeutet eben ein weltlicher Herrscher, etwas, der was Neues bringt. Aber das Lukas-Evangelium macht auch vorher schon sehr, sehr deutlich, der eigentliche Retter ist ja Gott. Also Gott bricht hier in diese Welt ein. Und das verstehen die Hirten irgendwie, auch wenn man es bis heute kaum verstehen kann. Und was folgt daraus? Sie sehen dieses neugeborene Kind und dann schreitet der Text relativ schnell weiter, die Hirten kehrten zurück in die Welt und rühmten Gott, priesen ihn für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Sie verkünden, sie bringen diese Zusage jetzt hinaus in die Welt.
Spannend an dieser Formulierung in Vers 20 ist ja, sie gehen zurück und preisen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. Ja, also der Autor, der Evangelist Lukas will auch nochmal sagen, ihnen ist ja etwas zugesagt, zugesprochen worden und genauso tritt es ein. Anders kann man eigentlich das Wort Treue nicht umschreiben. Etwas wird gesagt und es tritt ein. Und am Ende, wenn man jetzt vielleicht auch nochmal ein bisschen weiterdenkt, ist ja das, was sie da erleben, das, was im Segenszuspruch in Buch Numeri passiert. Gott wendet sein Angesicht zu und zwar im Angesicht des Kindes, also im Zuwenden des kindlichen Gesichts, ist das Antlitz Gottes diesen Hirten zugewendet. Und dass sie deswegen so beschwingt und erfreut, also von der Krippe zurückkehren und eigentlich auch gar nicht anders können, als diese Botschaft weiterzutragen, das erklärt sich, glaube ich, von selbst.
Weil sie eben verstanden haben, dass da etwas fundamental Großes passiert ist. Gott ist mit uns. Das finde ich eine wunderbare Linie, die wir auch nochmal ziehen können in dieser Zusage von der ersten Lesung hin zum Evangelium. Der Segensspruch, der ja nicht eine einmalige Sache ist, sondern die Priester sollen ihn ja immer wieder sagen, sagt eben immer wieder, das Angesicht Gottes ist da. Er ist mit dir. Er ist da. Und die Hirten sehen jetzt, ah, da ist Gott, der Retter, am Werk, mitten unter uns. Er ist bei uns. Und dann tragen sie ihn sozusagen in diese Welt hinaus und verkünden damit eben auch den Namen Jesus, den Jesus dann am Ende bei uns im Evangelium bekommt. Am achten Tage wird er beschnitten nach jüdischem Ritus und ihm wurde der Name gegeben, Jesus. Nicht Immanuel, das ist ja der deutsche Name, sondern Jesus. Aber das heißt ja auch, Gott ist Hilfe, Gott ist Rettung, Gott ist da, Gott ist mit dir.
Wenn ihr jetzt noch ein bisschen mehr zu den Texten erfahren und kennenlernen wollt, dann schaut wie immer in die kompletten Kommentierungen, die ihr in den Shownotes verlinkt findet. Lieber Till, hast du denn schon einen Vers, den du mit diesem 1. Januar auch mit ins neue Jahr nimmst?
Ich habe es ja einleitend schon gesagt. Ich finde es so schön, das Jahr mit dem aaronidischen Segen anzufangen. Das ist ja auch ein Text, den wir alle kennen. Also ich erinnere mich natürlich auch noch, wie meine Mutter diesen Segen über mich gesprochen hat, jeden Abend am Bett. Und das ist etwas, was ich eben schon noch bei der Auslegung gesagt habe, das ist ein Text, der auch von seiner Grundidee, ein Text ist, der immer wieder zugesprochen werden soll, der immer wieder gesagt werden soll von den Priestern. Und ich will da gerade den letzten Teilvers mitnehmen, den wir da hören. Gott sagt, ich werde sie segnen. Das ist auch wieder dieses alles Zusammenfließende. Er ist aktiv dabei als der, der mit dir geht, der mit uns geht. Er ist diese dauernde Zusage, die eben nicht nur gesprochenes Wort ist, sondern wirklich anwesend da ist. Gott selbst, kann man ja sagen, ist Segen. Er ist dabei. Und ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen platt, aber man nimmt sich ja immer so Sachen am 1. Januar vor, was man machen will. Die spannende Frage ist doch auch zu fragen, wo sehe ich diesen Segen in meinem Leben? Wo fühle ich, dass Gott eben da ist? Und ausgehend von diesem Vers 27 und der Zusage, wo Gott sagt, ich werde sie segnen, will ich dieser Frage dann nachgehen.
Ich nehme den einen Vers mit, den wir eben im Evangelium so schön ausgeklammert haben, Vers 19. Da ist die Rede von Maria, deren Festtag wir ja am 1. Januar feiern. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. In all dem Trubel, der hier offenbar rund um die Krippe stattfindet, ist Maria der Ruhepol, so könnte man sagen. Die Zusage Gottes, die sich Bahn bricht in diesem Kind, all das, was über dieses Kind gesprochen wird, all das, was sie auch eben wahrnimmt, sie bewahrt es in sich und sie erwägt es. Bewahren heißt, es kommt bei mir an und es kommt so bei mir an, dass ich es auch weitergeben kann. Es ist ja nichts einfach nur in sich einschließen. Es ist etwas, was ich wahrnehme, womit ich vielleicht auch ein paar Tage gehe und was ich aber auch immer wieder weitergeben kann. Und diesen Duktus des bewussten Wahrnehmens, des auch Schauens, was bedeutet dieser Zuspruch Gottes für mich, was bedeutet dieser Zuspruch Gottes auch für die Welt um mich herum, das ist, finde ich, etwas, was den Blick und die Sinne schärfen kann, am 1. Januar, aber vielleicht auch darüber hinaus.
Und jetzt zum Ende der Folge wünschen wir euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann ein neues Jahr voller Segen.
Danke euch, dass ihr dieses Jahr immer wieder mit uns in die Texte hineingeschaut und gehört habt. Wir wünschen euch und allen, die mit euch verbunden sind, ja nicht nur ein gutes Jahr, sondern weiterhin auch viel Freude beim Bibelentdecken.